Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Bettina Gauss, die politische Korrespondentin der Zeitung Taz. Frau Gauss, ich begrüße Sie und alle, die uns hören.
Ich begrüße Sie auch.
Wir wollen den Tag sortieren und auch ein Stück weit die Woche in der kommenden Stunde. Das heißt, wir schauen nochmal nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Wir schauen auf den neuen Job von Ex-Außenminister Gabriel. Wir schauen auf das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Und zu einem dieser Themen haben Sie heute in der Taz Ihre Kolumne geschrieben mit dem letzten Satz: Es ist zum Heulen. Und wir werden das nochmal aufgreifen, wenn es soweit ist. Frau Gauss, das innenpolitische Aufregerthema der Woche, würde ich jetzt mal sagen, ist noch sehr jung. Es geht um Sigmar Gabriel, der ehemalige Außenminister, soll Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden. Das ist dann ein neuer Job nach unter anderem SPD-Chef. Dann war er auch noch Umweltminister. Er war auch Ministerpräsident von Niedersachsen. Und die Kritik an diesem Jobwechsel, die ist natürlich universell. Ich zitiere mal einmal nur eine Zeitung: Politisch wie moralisch ist Gabriels Seitenwechsel ziemlich verheerend. Deswegen würde ich Sie fragen, warum denn eigentlich nicht?
Es hat ein Geschmäckle. Also er selber hat mal gesagt, man sollte nicht an Türen klopfen, hinter denen man selbst mal gesessen hat. Niemand glaubt, dass er wegen seiner finanzpolitischen Expertise diesen Job angeboten bekommen hat, sondern wegen seiner Kontakte. Man muss dazu sagen, rechtlich ist alles in Ordnung. Er hat die 18 Monate Karenzzeit eingehalten, die Ministern vorgeschrieben ist nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Und es ist ja auch legitim, auch das muss man sagen, dass Leute, die nicht mehr in der Politik sind, ihr Geld auf andere Weise verdienen wollen und dabei sich auch Erfahrungen, ja, ob nun die Deutsche Bank da die richtige Adresse ist, wage ich zu bezweifeln. Aber dass man sagt, na gut, also ich nutze auch das, was ich gelernt habe in der Politik. Aber das hier geht über das hinaus. Es macht ihn unglaubwürdig. Ich finde auch, dass er sich keinen Gefallen tut. Es beschmutzt die Leistung, die er ja erbracht hat. Und ich kann die Kritik gut nachvollziehen.
Aber könnte man nicht auf der anderen Seite auch sagen, jetzt kommt da ein gestandener Sozialdemokrat, ein überzeugter Europäer, ein Transatlantiker, der eben lange Jahre SPD-Chef gewesen ist, der bringt ein soziales Element in diesen
Aufsichtsrat. Oh ja, der bringt bestimmt ein soziales Element mit. Ich hoffe, man hört die Ironie, die ich versuche auszudrücken. Also ich meine ausgerechnet die Deutsche Bank, gegen die Vorwürfe wegen Geldwäsche russischer Gelder erhoben worden sind. Wo ja auch die Frage ist, Sigmar Gabriel in anderer Funktion äußert sich ja dann auch zum Teil sehr kritisch, zum Beispiel über Arbeitsbedingungen in Katar. Jetzt wird er auch im Rahmen seines neuen Jobs mit dem Herrscherhaus in Katar zu tun bekommen. Wie verhält er sich denn da? Und man soll auch das nicht überschätzen, die Einflussmöglichkeiten. Ich glaube auch nicht, dass er es deshalb macht, die ein Aufsichtsratsmitglied hat. Ich darf daran erinnern, dass dieser relativ durchsichtige Versuch von dem Siemens-Chef der Aktivistin Fridays for Future, ja, Luise Neubauer, einen Job anzubieten im Vorstand, die abgelehnt hat, was vernünftig war, weil sonst immer der Eindruck entstanden wäre, sie sei gekauft worden. Und man muss auch hinzufügen, ich finde gar nicht, dass die Karenzzeit für Minister verlängert werden muss. Es muss ja nicht alles verboten werden, was man trotzdem nicht tut, weil sich's nicht gehört. Also dass Gerhard Schröder mit Gazprom verbandelt ist, finde ich nicht kleidsam. Und die Grünen haben auch in Teilen, nicht alle natürlich, aber es gibt auch Grüne, die nicht gezögert haben, sich als Lobbyisten bei Unternehmen zu verdingen, gegen die sie früher politisch durchaus Einwände hatten. Mhm. Die FDP ohnehin, aber da überrascht es mich nicht. Das alles ist deshalb so schade, weil es Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die sowieso behaupten, Politiker seien nur an ihren Pfründen interessiert und wollten nur Geschäfte machen und es gehe ihnen nur um Privilegien. Ich halte diese Vorwürfe für ungerecht, wenn sie pauschal artikuliert werden. Sehr viele Politikerinnen und Politiker arbeiten sehr hart und die Urteile sind da schnell gefällt und auch sehr oberflächlich. Aber ein Schritt, wie Sigmar Gabriel ihn jetzt geht, ist, wie gesagt, Wasser auf die Mühlen
die solcher Frage Leute. Wäre dann natürlich, was darf ein SPD-Chef? Ist eine Stiftung okay? Er könnte ja auch wieder Lehrer werden, das hat er ja gelernt. Also wo ist die Grenze dessen, was noch machbar ist?
Also ich kann hier jetzt nicht und will auch nicht ein Raster aufmachen, wo ich sage, das ist in Ordnung, das ist nicht Schluss. In Ordnung und hier ist Schluss. Es gibt Dinge, Ich sagte es eingangs, die haben wir Geschmäckle. Sigmar Gabriel und Deutsche Bank, gerade die Deutsche Bank, finde ich, passen nicht besonders gut zusammen. Und wenn er, das wird ja jetzt in der kritischen Berichterstattung auch viel zitiert, wenn er so schön, noch, als er noch SPD-Chef war, gesagt hat, wir Sozialdemokraten müssen überall hingehen, auch wo es unangenehm ist, wo es riecht, vielleicht sogar stinkt, dann lauscht man diesem Wort so nach und denkt, was könnte er damit im Hinblick auf seine jetzige Lebensplanung wohl gemeint haben?
Jetzt wollen wir mal kurz hören, wie Bundespräsident Steinmeier auf Hebräisch klingt.
Baruch Ratan Adonai, Shechayanu, Bekimanu, Vegyanu, Lasman Haseh.
Gepriesen sei der Herr, dass er mich heute hier sein lässt. Das ist ein jüdisches Dankgebet und das hat Bundespräsident Steinmeier in Teilen in seine Rede integriert, die er gehalten hat in dieser Woche bei der Gedenkveranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Anlass ist, dass wir jetzt am Montag zum 75. Mal den Jahrestag haben der Befreiung von Auschwitz. Er ist für diese Rede sehr gelobt worden. Sie hätte einen guten Bogen geschlagen von der Vergangenheit, aber auch in die Gegenwart. War das auch Ihr Eindruck?
Ja, das war auch mein Eindruck. Also es ist zunächst mal wirklich einfach sehr schön und wie er auch gesagt hat, eine große Ehre, dass ein deutscher Bundespräsident in Yad Vashem sprechen darf. Denn ich meine, wenn natürlich ist Steinmeier ebenso wenig wie Sie oder ich schuld am Holocaust, aber die Verantwortung, eine spezifische Verantwortung, erwächst uns Deutschen ja nach wie vor und noch sehr lange aus dem, was da geschehen ist. Und ich fand eben auch, er hat, indem er auch nicht nur bei der Vergangenheit stehen blieb, sondern darauf hinwies, wie sich das Böse einschleicht und wie so etwas wie Antisemitismus entstehen kann und was das für eine Bedeutung hat, damit hat er ja auch einen Weg in die Gegenwart gewiesen.
Wir haben diesen Ton von ihm auch noch vorbereitet, den hören wir uns auch noch an.
The words are not the same, the perpetrators are not the same, but it is the same evil. And there remains only one answer, never again, nie wieder. That is why there cannot be an end to remembrance.
Andere Worten, andere Täter, aber immer noch dasselbe Böse. Deswegen muss die Erinnerung nie enden. Jetzt gibt es aber auch Kritik, unter anderem von dem Historiker Michael Wolfsohn. Der hat gesagt, es sind immer die gleichen Worte. Es gibt eine Inflationierung und damit werden sie wertlos. Kein Wunder, dass kaum noch jemand zuhört.
Ja, Herr Wolfsohn hat ja leider auch noch andere Dinge gesagt in diesem Zusammenhang. Er hat ja irgendwie versucht, die Moslems wegen einer Verbindung zu Hitler, wegen Bündnissen mit Hitler mitverantwortlich zu machen für den Holocaust. Dieses finde ich nun einfach obszön. Auch gerade angesichts dieses Datums und angesichts der deutschen Verantwortung zu diesem Bereich. Wenn ich Herrn Wolfsohn mal weglasse, stellt sich natürlich das Problem, das stellt sich schon seit einigen Jahren, wie man die Erinnerung wachhält, ohne dass es zum leeren Ritual verkommt. Also wer heute 20 ist, dessen Urgroßeltern haben die Zeit des Nationalsozialismus als Erwachsene erlebt. Natürlich besteht die Gefahr, dass wenn man Schulklassen, denen inzwischen jeder Zeitzeugenbezug fehlt, Jahr für Jahr an Gedenkstätten bringt, dass sich da nicht jedes Mal Erschütterung reproduzieren lässt. Das heißt, es muss, und das ist wirklich eine Aufgabe, die ist nicht leicht zu lösen, aber ich finde, sie muss gelöst werden. Es müssen Wege gefunden werden, wie man auch jüngere Generationen daran erinnert und warnt davor, wie sich das in anderer Form, aber möglicherweise genauso schrecklich wiederholen kann. Ich darf da vielleicht noch sagen, mich hat das Holocaust-Museum in Washington sehr beeindruckt. Die haben sehr präzise geschildert, wie der Antisemitismus und die Judenverfolgung entstanden sind und wie das abgelaufen ist, haben aber auch einen Bogen in die Gegenwart. Und Gegenwartsrassismus, Gegenwartsgenozide geschlagen und das wirkte sehr zeitnah. Also ich hatte das Gefühl, so kann man auch jüngere Generationen noch stärker, als es vielleicht bisher der Fall ist oder in Zukunft der Fall sein wird, für das, wie ich finde, hochwichtige Thema weiter interessieren und sensibilisieren.
Unser Kollege Florian Kellermann, das ist unser Osteuropa-Korrespondent, der ist gerade in Auschwitz, denn am Montag ist ja der 75. Jahrestag der Befreiung. Herr Kellermann, vielleicht können wir diesen Gedanken mal weiterleiten, was Frau Gauss gerade erzählt hat über das Museum in Washington. Sehen Sie in Auschwitz, dort in der Gedenkstätte, ähnliche Überlegungen, wie man den Holocaust auch 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz weiter spürbar, erlebbar machen kann?
Ja, natürlich. Die Gedenkstätte wird immer weiterentwickelt. Ich war gerade mit einer Gruppe junger Erwachsener unterwegs, die vom Bundestag hier eingeladen worden sind. Und da waren wir zum Beispiel auch in der Ausstellung von Israel, die ja in einem Block in Auschwitz I neu eingerichtet worden ist. Und die ist schon sehr eindrucksvoll. Ich schilder nur mal einen Raum, der ist ganz weiß, die Wände sind ganz weiß und es sind nur Reproduktionen von Kinderzeichnungen, die Kinder in Auschwitz angefertigt haben, die also hier als Gefangene waren, an den Wänden. Und das macht schon großen Eindruck, wenn man auch sieht, wie diese Zeichnungen dann auch immer furchtbarer werden von ihrem Inhalt her. Die jungen Erwachsenen, die jetzt hier waren, auch Schüler unter ihnen, waren natürlich auch sehr beeindruckt. Es ist dann schwer, eigentlich mit diesen Menschen zu sprechen an Ort und Stelle, weil eben jeder irgendwie in sich geht und das auf sich wirken lässt, was er hier sieht und hört und erlebt.
Darf ich eine Gegenthese in den Raum stellen? Meine Befürchtung ist, dass wir in 30 Jahren fast eine Art Normalisierung von Holocaust-Leugnung haben werden, weil wir werden in einer Welt leben, in der es keine Zeugen mehr gibt, in der alles nur noch Videos sind, von denen man ganz leicht behaupten werden wird können, dass sie gefälscht sind, weil wir in einer Videowelt leben werden, in der alle Videos sofort gefälscht werden können. Und das wird sich dann auch genauso mit Auschwitz und dem Holocaust, genauso wird es auch sein. Frau Gauss, glauben Sie an diese pessimistische Theorie?
Nein, in dieser Form glaube ich daran nicht. Also es gibt eine solche Fülle von historischen Zeugnissen, Erinnerungen, Belegen, dass ich das nicht glaube. Aber ich meine, es gibt ja heute schon Holocaust-Leugner und es gibt politische Interessen, die versuchen, den Holocaust nicht so wichtig zu nehmen. Ich darf in dem Zusammenhang an das schreckliche Wort vom Vogelschiss der Geschichte erinnern, das der AfD-Politiker Gauland in den Mund genommen hat, ohne sich zu schämen offenbar. Natürlich ist das Problem, in 30 Jahren wird die Erschütterung über den Holocaust bei Jüngeren, bei Nachgeborenen nicht so leicht hervorzurufen sein. Man wird sich, darüber sprachen wir schon, neue Wege überlegen müssen, als das bei Jugendlichen 1945, die zum ersten Mal von Auschwitz gehört hatten, der Fall gewesen ist. Aber das ist einfach, dass man erklärt, es sei gefaked und es habe nie stattgefunden und dieses dann plötzlich eine mögliche und akzeptierte historische These ist, das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Wir bezweifeln ja auch nicht die Französische Revolution.
Herr Kellermann, wenn Sie sich in Auschwitz umhören, was hören Sie da? Gibt es da eine Angst, dass man irgendwann als pure historische Fälschung angesehen wird?
Nein, das kann man an für sich nicht feststellen. Es ist ja hier auch eher umgekehrt, dass immer mehr Menschen hierher kommen. Also die Besucherzahlen wachsen ständig. Die Dame, die die Gruppe geleitet hat hier von der Gedenkstätte, die hat es sogar auch ein bisschen als Problem dargestellt. Einerseits eben, weil man nicht mehr so sich konzentrieren kann auf das, was man sieht, weil so viele Menschen unterwegs sind. Aber andererseits ist es natürlich notwendig, dass man das zeigt und dass das wach gehalten wird. Also hier ist das Interesse, ja, nimmt ja eher zu und wie Frau Gauss gesagt hat, die auch die Dokumente, die hier gezeigt werden und ja, die Beweise, die gezeigt werden, die sind wirklich erdrückend.
Eindrücke von Florian Kellermann. Er ist für uns in Auschwitz. Am Montag wird dort das 75. Jubiläum, ist das falsche Wort, das Gedenken an das 75., die 75., jetzt Borghaus, helfen Sie mir, den 75.
Jahrestag der Befreiung.
Vielen Dank, haben wir es zusammen geschafft. Danke an Frau Gauss und danke an Herrn Kellermann. In dieser Woche hat das Weltwirtschaftsforum in Davos stattgefunden. Und es ist sehr oft überschrieben worden mit einem Weltwirtschaftsgipfel, auf dem das Thema Klimawandel groß präsent gewesen sei. Rhetorisch, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie stark inhaltlich. Also viele der Klimaaktivistinnen, die dort gewesen sind, sagen, wir befinden uns hier eigentlich in einer geschlossenen Blase voller positiver Einstellungen, abgeschlossen von der Realität. Wie viel Wahrheit ist da dran?
Ich halte das für eine relativ realistische Einschätzung. Ich meine, der Punkt ist ja auch, dieses ist ein informelles Treffen zwischen Politikerinnen und Politikern und Wirtschaftsführern und in dem Fall jetzt Aktivistinnen in ihrer Mehrheit, die gegen den Klimawandel kämpfen und Wirtschaft und Politik auffordern, endlich tätig zu werden. Aber anders als zum Beispiel die Weltklimakonferenz gibt es eben kein verbindliches Abschlussdokument, wo man dann hinterher auch messen könnte, was denn von Versprechungen tatsächlich eingehalten wurde, die auf solchen informellen Zusammenkünften gerne mal gemacht werden. Natürlich ist es auch ein Problem, je häufiger Aktivistinnen bei solchen Veranstaltungen auftreten, natürlich ist es wichtig, dass sie ihre Botschaft verkünden können. Gleichzeitig droht sowas auch zum Ritual zu verkommen. Also wir hören dann Trump, der sagt, der Klimawandel nicht in den Mund nimmt und aber deutlich macht, dass ihn das Thema überhaupt nicht interessiert, also den amerikanischen Präsidenten. Wir hören Angela Merkel, die sagt, sie findet es ganz wichtig und man muss handeln. Und wir hören Frau Thunberg, die sagt, es wird aber nicht genug getan und wir haben keine Zeit mehr. Das ist zum Teil natürlich auch alles sehr vorhersehbar.
Dann wollen wir es trotzdem noch mal kurz abspielen. Einmal Donald Trump und einmal Greta Thunberg. Das waren die beiden.
Tut mir leid.
This is not a time for pessimism. This is a time for optimism.
But of course, if you see from another perspective, pretty much nothing has been done since the global emissions of CO2 has not reduced.
Greta Thunberg sagt, nichts ist passiert. Donald Trump sagt, das ist eine Zeit des Optimismus. Und jetzt wollen wir wissen, was Michael Watz gesagt. Er war für uns eine Woche lang auf dem Weltwirtschaftsgipfel. Herr Watzke, waren Sie auf einer Routineveranstaltung?
Also im letzten Jahr hätte ich ja gesagt. Dieses Jahr bin ich ein bisschen vorsichtiger, denn ich finde, dass die Atmosphäre dort oben in 1600 bis 1800 Metern Höhe, in diesem kleinen Städtchen in den Bergen, in dem niemand weg kann, in dem zwei Magnetpole, Minus und Plus, die eigentlich nicht zusammen wollen, ganz eng zusammengeführt werden, mit all den Abstoßungsreaktionen und mit diesem großen Thema Klimawandel, das wirklich alles dominiert hat. Ich fand, das war dieses Jahr keine Routineveranstaltung. Ich stimme Frau Gauss zu, dass von diesem Gipfel allein noch nicht so viel ausgeht, denn es gibt keine Verpflichtungen, jedenfalls nicht in einem Abschlussdokument. Aber alle Firmen, die dort teilnehmen, die ja auch WEF-Unterstützer sind, müssen sich zu Klimazielen verpflichten. Es gab durchaus Initiativen. Also ich wäre vorsichtig, denn ich glaube, dass uns dieser Gipfel in Davos, dieses World Economic Forum, dieses Jahr etwas gezeigt hat, nämlich, dass es einen Bruch gibt, dass es eine Koalition der Willigen braucht. So hat es unsere Umweltministerin ja dann im Nachhinein auch noch gesagt. Und wir haben gesehen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und insofern, finde ich, kann man nicht sagen, dass das eine reine Routineveranstaltung war. Ich glaube, die hatte schon ihre Bedeutung und auch ihre Berechtigung.
Routineveranstaltung war mein Wort, aber die Frage, die ich an Bettina Gauss gebe, sind Sie zu pessimistisch?
Also damit, dass ich sage, bestimmte Dinge drohen zu Ritualen zu verkommen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ein grundsätzlicher Widerspruch den Unternehmen, den die Wirtschaft hat, besteht eben zwischen dem Bedürfnis, zum Teil auch dem Zwang, Gewinne zu erwirtschaften, und der sicher vorhandenen Bereitschaft, was fürs Klima zu tun. Aber solange die politischen Vorgaben da nicht strenger werden und solange man die Unternehmen nicht auch schlicht zwingt, in stärkerem Maße, als es bisher der Fall ist, sich an Richtlinien zu halten, solange glaube ich, dass nicht sehr viel passiert. Und ich meine, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber ich weiß, das hört sich jetzt auch populistisch an, aber wenn ich mir anschaue, wie viele der Leute, die das Wort Klimawandel in Davos im Mund geführt haben, mit privaten Flugzeugen oder Helikoptern angereist sind, was nun beim besten Willen nicht klimafreundlich ist, dann muss ich auch sagen, man kann es mit der Scheinheiligkeit auch übertreiben.
Darf ich dazu vielleicht?
Da haben Sie recht, Frau Gauss, wenn ich da mal an der Stelle rein darf.
Natürlich.
Aber ich muss gleichzeitig sagen, mich hat ein Satz, den die Kanzlerin in ihrer sehr klugen und auch sehr gut angenommenen Rede in Davos gesagt hat, dann auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Denn ich sehe es genau wie Sie. Ich meine, man muss nur Trump anschauen. Dieser Mann ist mit 8 großen Flugzeugen, 2x Air Force One und noch 6 Transportflugzeuge und Hubschrauber drin und Limousine dabei nach Davos gekommen. Allein das ist verrückt klimatechnisch.
Allerdings tut er ja nicht so, als ob ihn der Klimawandel interessiert. Also der ist wenigstens konsequent.
Und das ja, das könnte man so sagen. Aber dann fand ich es natürlich wahnsinnig ärgerlich, dass Donald Trump dann eine innenpolitische Rede hält. Also für sein amerikanisches Publikum. Das war ja eine Rede, das Einzige, was Trump dort wollte, war einen Lautsprecher in den Bergen aufstellen, ihn Richtung Amerika ausrichten und dann in Amerika sich präsentieren. Guck mal, ich bin hier beim Weltwirtschaftsgipfel und mein Land ist ganz toll und alle sehen das so. Das war sein Ziel. Und dafür ein solcher Aufwand, das ist absolut irre. Aber wenn die Kanzlerin sagt, wir müssen im Gespräch bleiben, je weiter sich diese Kluft zwischen Klimaleugnern und Klimaakzeptierern und Klimaaktivisten oder zumindest Staaten, die was tun wollen, auftut, desto schwieriger wird es, im Gespräch zu bleiben. Und da hat sie recht. Und da ist Davos bei all der Verrücktheit dieses Ortes auch eine Möglichkeit, zwei verschiedene Seiten zusammenzubringen. Und wenn es am Ende nur ist, dass man merkt, okay, mit denen kommen wir nicht mehr weiter, wir müssen jetzt unseren eigenen Weg gehen. Das ist das, was die EU gerade tut. Sie sucht Verbündete für ihren Green Deal. Sie sucht und findet vielleicht in China ein Land, einen mächtigen Befürworter auch von CO2-Emissionshandel oder von Verteuerung von CO2. Wenn die Amerikaner nicht mitmachen, dann vielleicht die Chinesen. Das war wichtig, das hier zu spüren in Davos und zu merken, okay, hier bilden sich neue Koalitionen und wir sehen, was geht und was nicht geht.
Michael Watzke war das mit Einschätzungen über die Woche in Davos und er hat diskutiert mit Bettina Gauss. Die bleibt bei uns. Die Verteidiger von Donald Trump sind ab heute dran im Amtsenthebungsverfahren. 3 Tage haben sie Zeit, maximal 24 Stunden. Bis gestern war es erst einmal ein eindrückliches Plädoyer der Demokraten, der Ankläger. Hier ist der Abgeordnete Adam Schiff.
If the Senate allows the president to get away with such extensive obstruction, our system of checks and balances will be broken. Presidents will become accountable to no one.
Wenn der Präsident damit durchkommt, dann werden sich Präsidenten vor niemandem mehr verantworten müssen. Bettina Gauss ist bei uns von der Taz. Frau Gauss, das waren 3 eindrückliche Tage, diese Plädoyers. Was werden Sie erreichen?
Nichts. Die Demokraten waren in dem Fall in einer wirklich schwierigen Situation. Die Beweislage ist ziemlich eindeutig. Trump hat nach allem, was man weiß und sehen konnte, tatsächlich versucht, die Ukraine dahin zu bringen, die ukrainische Regierung dahin zu bringen, mit erpresserischen Methoden einzugreifen zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf. Das wäre ein Vorwurf, wenn er denn so auch bestätigt würde vom Senat, der zu seiner Amtsenthebung führen müsste. Aber die Republikaner haben deutlich gemacht, sie stehen in Treue fest zu ihm. Sie haben die Mehrheit im Senat und deswegen kann es eigentlich gar keinen Zweifel daran geben, dass das Amtsenthebungsverfahren scheitern wird.
Sie beschäftigen sich damit heute auch in Ihrer Kolumne in der Taz. Und da ist der letzte Satz, den ich einfach mal zitieren will: Es ist zum Heulen. Aber Sie beziehen sich damit ja nicht auf die Republikaner, sondern Sie beziehen sich auf die Demokraten.
Ja, also ich finde tatsächlich, dass die Demokraten, die US-Demokraten, kein gutes Bild abgeben gegenwärtig in ihrer Versuch, einen offiziellen Präsidentschaftskandidaten oder eine Kandidatin zu nominieren, diese Kür. Also die Republikaner müssen sich gar keine Mühe mehr geben, die noch immer lange Phalanx der Leute, die sich bewerben, schlecht zu reden. Das machen die Demokraten schon selber. Also nach Monaten haben sich immer noch nicht mal 3 oder 4 Favoriten herauskristallisiert. Die New York Times hat jetzt interessanterweise neben der eher linken Politikerin Elizabeth Warren die Amy Klobuchar nominiert, die als sich für sie ausgesprochen, die als Politikerin der Mitte gilt und von denen der wahrscheinlich in die meisten Leute in Deutschland überhaupt noch nicht mal gehört haben.
Das heißt, die können sich auch nicht entscheiden.
Nein, man hat das Gefühl, und ich habe dieses Gefühl in verstärktem Maße, dass weil dieser Wahlsieg von Donald Trump 2016 so überraschend kam, sitzen die Demokraten jetzt wirklich da wie die berühmten Kaninchen vor der Schlange und sagen, ach Gott, was soll's, er wird ja eh gewinnen. So als sei, ich schreibe in der Kolumne, als sei Trump ein Tsunami, gegen den man nichts unternehmen könne. Ich halte das für falsch. Ich glaube, man kann durchaus was gegen ihn unternehmen. Nur dafür darf man nicht so kleinmütig sein. Das ist der Eindruck, den die US-Demokraten auf mich erwecken. Also aus Obamas Yes, We Can Ja, wir können Slogan wurde ein No, we can't, nein, wir können nicht. Und das, glaube ich, bessere Wahlkampfhelfer kann sich Donald Trump kaum wünschen.
Und er selbst ist natürlich auf einer ganz anderen rhetorischen Ebene der Mann, der nie etwas falsch macht, der keine Fehler begeht, der ja auch in Davos war und Wahlkampf gemacht hat ein Stück weit, der aber auch an einer Demonstration teilgenommen hat, einer Demonstration von Abtreibungsgegnern. Er ist der erste Präsident, der daran teilnimmt. Auch das ist natürlich ein wichtiges innenpolitisches Wahlsignal. Sie schüttelt schon den Kopf, Frau Gauss. Lassen Sie mich vorher noch kurz den Ton von Donald Trump spielen.
It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life.
Die Demonstration für das Leben ist das. Er war der erste Präsident dort und Sie haben jetzt schon den Kopf geschüttelt, bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte.
Na, ich schüttel den Kopf, weil ich halte das für eine Vermischung von Ebenen, wenn ein Präsident sich an einer Demonstration beteiligt. Demonstration ist ein Mittel von Leuten, die nicht über Macht verfügen, sich Gehör zu verschaffen. Aber wie Sie mit Recht sagen, er betreibt Wahlkampf. Der Kollege Watzke sagte ja vorhin bei seiner Analyse aus Davos auch zu Recht, er macht es auch in Davos Innenpolitik. Er macht eigentlich nie irgendwas anderes als Innenpolitik, und zwar seit seinem Amtsantritt. In diesem Fall geht es ihm um die Stimmen der evangelikalen Rechten. Da wird er auch Erfolg haben. Das hat er übrigens schon 2016 mit einem sehr weitreichenden Vorstoß getan. Damals wollte er sogar für den Fall, dass Abtreibung verboten werden würde, die Frauen bestrafen. Das fordern nicht mal die Aktivistinnen und Aktivisten von Pro-Life, sondern die wollen die Ärzte bestrafen, falls es je illegal werden sollte. Und man muss ja sagen, er hat ja einiges dafür getan. Also er hat Richter ernannt, die dafür sorgen, dass das oberste Gericht in den USA auf Jahre hinaus konservativ sein wird. Die Richter sind ja auf Lebenszeit ernannt. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass zumindest die gesetzlichen Vorschriften sich zumindest verschärfen werden in den nächsten Jahren. Diese Teilnahme an einer Demonstration ist eine Show, die ich persönlich unwürdig finde für einen US-Präsidenten, aber da finde ich finde vieles unwürdig, was er tut. Warum wundere ich mich?
Bettina Gauss ist heute Mittag bei uns, die politische Korrespondentin der Taz. Wenn wir diese Woche ein bisschen sortieren wollen, dann gehören dazu auch die Plädoyers im Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein in New York. Es werfen ihm ja etliche Frauen sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung vor. Zwei Fälle werden dort verhandelt. Und in dieser Woche hat unter anderem Annabella Sciorri ausgesagt, bekannt aus der Fernsehserie Die Sopranos. Peter Mücke bringt uns auf den aktuellen Stand.
Die heute 59-Jährige bezichtigte mit zitternder Stimme Weinstein, sie Anfang der 90er Jahre vergewaltigt zu haben. Er sei in ihre Wohnung eingedrungen, habe sie auf ein Bett gedrückt und ihre Hände über dem Kopf festgehalten. Es war die erste direkte Konfrontation zwischen dem Angeklagten und einer Zeugin im Prozess. Der Fall ist zwar nicht Gegenstand der Verhandlung, da er verjährt wäre, die Anklage will jedoch ein Muster aufzeigen, wie der ehemalige Hollywood-Produzent über Jahrzehnte Frauen gefügig machte, zu Sex zwang und später zum Schweigen brachte. Weinstein hatte stets betont, alle sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen.
Frau Gauss, was ist Ihr Eindruck? Wir beschäftigen uns jetzt seit längerer Zeit mit der gesamten MeToo-Bewegung. Auslöser war ja Weinstein. Wo steht diese Bewegung heute?
Also der Ausgang des Prozesses wird da auch eine große Rolle spielen. Die Bewegung ist nach wie vor von Bedeutung und es ist nach wie vor auch wichtig, was sie angestoßen hat. Aber natürlich nutzt sich sowas unter Umständen auch relativ schnell ab. Also um das mal zu sortieren, muss man sagen, es haben ungefähr 80 Frauen Weinstein beschuldigt, sie sexuell genötigt oder vergewaltigt zu haben. Und die Tatsache, dass jetzt nur zwei Fälle verhandelt werden, ist eben vor allem, wie der Korrespondent auch schon sagte, darauf zurückzuführen, dass die meisten Fälle verjährt sind. Natürlich muss man sehr vorsichtig sein mit Vorverurteilungen, aber angesichts der Fülle von Beschuldigungen und angesichts auch des Musters, das durchaus erkennbar wird. Ich verstehe, dass die Staatsanwaltschaft versucht, ein Muster hier deutlich zu machen, spricht zumindest viel für seine Schuld. Das Verdienst von MeToo ist aus meiner Sicht, dass sie sehr deutlich gemacht haben und damit auch Erfolg hatten und haben, dass man Frauen glauben muss, dass dieses augenzwinkernde, ach Gott, sie wird's schon gemocht haben oder sie hat gar nicht so deutlich Nein gesagt, was sehr lange Usus war, dass dieses einfach der Vergangenheit angehören muss und dass Opfer Opfer bleiben müssen. Auf der anderen Seite sah es eine Zeit lang so aus, in jüngerer Zeit habe ich dafür keine Beispiele mehr, aber eine Zeit lang war es so, als ob überhaupt keine Beweise mehr erbracht werden müssten und es genüge, wenn jemand sagt, ich bin ein Opfer und dann wurde gefordert, man muss ihr glauben, weil sie eine Frau ist, das geht so nicht. Das heißt also, man muss natürlich nach wie vor Verfahrensregeln einhalten und nicht nur, ich finde, nicht nur im Hinblick auf mögliche Haftstrafen. Weinstein droht eine lebenslange Haftstrafe, wird er schuldig gesprochen, sondern auch im Hinblick auf Urteil der Gesellschaft. Also ja, Frauen mehr glauben und auch deutlich machen, dass auch kleine Formen der Gegenwehr ein Nein sind, das respektiert gehört, aber andererseits auch nicht völlig ohne jeden Beweis Leute beschuldigen und vorverurteilen.
Bettina Gauss ist immer noch bei uns, die politische Korrespondentin der Taz, und sie ist noch bei uns, um Tschüss zu sagen, denn die Stunde ist schnell rumgegangen.
Finde ich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie haben geschrieben, es ist zum Heulen heute in Ihrer Kolumne. Wir haben aber auch ein paar Themenaspekte besprochen, wo man sagen kann, es ist nicht alles zum Heulen.
Nur das wäre ja auch betrüblich.
Danke, dass Sie bei uns waren.